Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Paula.
Ich bin Dominik.
Oh, und ich bin Marc.
Genau, wir sind wieder zu viert zusammengekommen, um wie jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin zu reden. Wie ihr gehört habt, diesmal mit einem nicht ganz neuen, aber doch nicht alltäglichen Gast. Marc Weinert ist dabei und wird uns ein paar Kommentare und Neuigkeiten reinwerfen. Zunächst einmal, wie ich schon gesagt habe, wir reden jeden Monat über Medizin und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann freuen wir uns sehr. Das könnt ihr machen über alle gängigen Social Media Plattformen, könnt ihr uns Kommentare reinwerfen. Wenn ihr uns bewertet auf den gängigen Podcast Plattformen, dann freut uns das sehr. Es erhöht so ein bisschen unsere Sichtbarkeit und gibt uns auch ein positives Gefühl. Wenn ihr uns fördern wollt, dann gibt es auf unserer Homepage www.pin-up-dogs einen Fördern-Button. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr zu einem PayPal-Link und da könnt ihr uns, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut werfen. Wenn ihr CME-Punkte für diesen Podcast haben wollt, dann könnt ihr das auch machen. In diesem Podcast sind 4 Codewörter versteckt. Die schreibt ihr euch am besten auf und gebt sie in der richtigen Reihenfolge auf unserer Form www.pin-up-docs.de unter CME ein, zusammen mit eurer einheitlichen Fortbildungsnummer. Und dann bekommt ihr am Ende, je nach Lust und Laune der Ärztekammer, 3 bis 4 Fortbildungspunkte auf euer Konto gutgeschrieben. Wichtig ist, das Ganze geht nur bis zum 15. des Folgemonats, also in diesem Fall bis zum 15.12. Am 15.12. um 18 Uhr wird das Ganze offline genommen. Und es gibt auch keine Möglichkeit für diesen Podcast mehr CME-Punkte zu kriegen. CME-Punkte gibt es nicht für die Tritiert-Folgen, die auch deutlich später erscheinen. Das hat Antragsgründe, ganz ehrlich. Wir müssten jede Folge einzeln beantragen. Sie müsste mindestens 45 Minuten haben, was wir nicht immer gewährleisten können. Und dazu, genau. Und auch das würde nur 14 Tage gehen. Das wollte ich noch sagen. Genau. So viel zu den Modalitäten. Wenn ihr die 10 Punkte beantragt, dann werft uns doch bitte was in den Hut, damit wir dieses ganze Projekt so am Leben erhalten können, wie wir es gerade machen. Wir haben da alle viel Freude dran und es ist Non-Profit, aber trotzdem verschlingt es dann doch mit wachsender Zeit auch wachsende Mengen an Geld, muss man ehrlich sagen. Ja, und wir wurden auch gefördert im letzten Monat und da möchte ich ein paar Leute rausgreifen, die das gemacht haben. Caro, Adriana, Anna, Rinat, Janis, Alena, Jonas, Tobias, Mattes, Stefan, Friedemann, Gabi, Jonas, Jessica und Markus. Es waren noch viele, viele mehr. Vielen Dank. Und bitte, bitte, wir erwähnen diese Kommentare nie, aber schreibt auch gerne die, macht so weiter Kommentar, super Podcast-Kommentar. Diese Kommentare geben uns eine Menge Kraft, um weiterzumachen und auch manchmal nicht ganz einfache Zeiten zu überstehen.
Und ja, wenn ihr euch fragt, ob wir die lesen, ja, wir lesen jeden einzelnen davon und manchmal kursieren in unserer Signal-Gruppe dann irgendwelche Screenshots von euren Kommentaren und jeder von uns freut sich da wirklich sehr drüber.
Genau. Gut, kommen wir, glaube ich, direkt zu den Kommentaren der letzten Folge. Ich möchte einmal auf Kommentare zum IG-Nobelpreis eingehen. Beim IG-Nobelpreis Physik, den ich vorgestellt habe, ging es um eine Pasta-Zubereitung. Diese Pasta hieß, oh Gott, das muss ich googeln, das müsst ihr rausschneiden.
Cacio e Pepe hieß die Pasta.
Danke. Cacio e Pepe.
Gerne.
Und ich habe behauptet, dass diese Pasta mit Mozzarella zubereitet wird und bin da einem fulminanten Missverständnis aufgelegen. Sie wird nämlich mit Hartkäse zubereitet, was natürlich wirklich geschmacklich auch ein Unterschied ist. Und das haben mir Stefan und Moritz geschrieben. Das wird entweder mit Pecorino oder mit Parmesan, wobei die traditionellere Zubereitungsweise wohl der Pecorino ist. Kann man aber selbst nach Geschmack und Vorliebe variieren. Zumindest soweit ich das rausbekommen habe. Marc hat auch noch einen Kommentar zum vorletzten Podcast. Marc, magst du kurz was zu sagen?
Ja, zum vorletzten Podcast war die Frage, extubieren wir mit Saugen oder ohne Saugen? Und ich habe voll heiß getönt. Es gäbe da eine Studie vom Unfallkrankenhaus in Murnau, von der BG-Klinik. Mhm. Tatsächlich ist es keine Studie, sondern die haben das mal auf dem Kongress vorgestellt. Damals gab es noch ein Gerät, mit dem man online BGA messen konnte. Das hieß Paratrend, die Firma gibt es inzwischen nicht mehr. Und man konnte sozusagen die ganze Zeit CO2, pH und O2 messen über eine Sonde in der Leiste. Und die haben gesehen, dass wenn sie absaugen, dass da halt der PO2 ordentlich abfällt und das erst immer wieder ziemlich lang dauert bei den ARDS-Patienten, bis das ansteigt. Und daraufhin habe ich angefangen, nicht mehr abzusaugen vor der Extubation, zwar den Mund, aber eben nicht den Tubus, und über Blähen zu extubieren, mit Blähen zu extubieren. Und habe jetzt im Nachgang aber nochmal geguckt und es gibt tatsächlich auch ein paar Studien, die zeigen, dass der PO2 schon ordentlich abfällt, wenn man auch mit einem geschlossenen Absaugsystem absaugt. Ohne geschlossenes Absaugsystem, wie wir es bei einer Extubation eben machen, ist es so, dass wir da auch richtig was zusaugen und das wahrscheinlich wirklich günstiger ist, wenn man es ohne Absaugen extubiert.
Ja. Total spannend. Das bestätigt ja nur, was die Studie eigentlich gezeigt hat, die ich da vorgestellt hatte, vorletzte Folge. Also richtig cool.
Genau.
Ja. Vielen, vielen Dank. Paula, du hast noch einen Kommentar, oder?
Genau. Und zwar habe ich noch einen Kommentar bekommen von Armin vom Kinderanästhesie-Talk. Wenn ihr euch erinnert, habe ich letzte Folge ein paar Studien vorgestellt, also zwei Studien, die sich mit weiblichen Erst- und Letztautorinnenschaften in intensivmedizinischen Journals beschäftigt haben. Und Armin hat mir jetzt noch eine sehr coole, auch Open Access publizierte Studie, die sich mit demselben Thema bei anästhesiologischen Journals beschäftigt, zugespielt. Das ist eine Studie, die erschienen ist in BMC Anesthesiology und wo Armin vom Kinderanästhesie-Talk eben selber dran mitgeschrieben hat. Und ich würde euch die Studie einfach in den Shownotes verlinken, falls ihr die gerne lesen möchtet.
Gut. Gibt es sonst noch Kommentare?
Ja, es gibt noch drei Kommentare zur RSI, auf die würde ich kurz einmal eingehen wollen. Das erste kam von Markus, der hat gesagt, dass wir bei unserer Diskussion über die Dosierung gar nicht auf die Muskelrelaxantien eingegangen sind. Und er gibt nochmal zu bedenken, dass man durchaus auch mal mehr als 100 Milligramm Suxi geben sollte, weil es ja eben doch sehr schnell abgebaut wird. Und wenn man maximal nur 100 gibt, dass es dann eben dafür sorgen kann, dass die PatientInnen nicht gut relaxiert sind. Dazu möchte ich einmal sagen, dass durchaus einige Mitglieder dieses Teams das schon gemacht haben. Das war eine Äußerung, die sich rein auf meine persönliche Erfahrung bezogen hat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, was ich da in dem Beitrag zu gesagt habe, dass wir bei der RSI immer überlegen sollten, dass wir wirklich Tiefnarkose haben wollen und im Zweifel lieber etwas überdosieren und dann antagonisieren, sofern das irgendwie möglich ist. Und das gilt natürlich dann auch für die Relaxantien. Tut mir leid, wenn ich das nicht vernünftig ausgedrückt habe, aber das sollte in keiner Weise eine Empfehlung sein, maximal 100 Suxi zu geben. Andererseits ist das auch wieder ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, aber ich bin ja Team Rocuronium, habe ich ja gesagt. Genau, dann hat Marian sich nochmal gemeldet zum Thema Eto und er hat berichtet, dass in seinem Krankenhaus, wo er als Weiterbildungsassistent tätig ist, eine Eto-RSI durchaus in den Köcher gehört und die das häufiger machen. Das fand ich sehr spannend. Finde ich auch sehr schön zu sehen, dass die Standards doch unterschiedlich sind. Und dann gab es noch eine Frage von Johanna, weil ich gesagt habe, dass bei uns in der Klinik immer zwei Ärzte anwesend sind, was das unser Standard ist. Und tatsächlich muss man sagen, ich arbeite ja so ein bisschen im Elfenbeinturm-Uniklinik. Wir haben drei Dienstsäulen im OP. Wir haben den ersten, den zweiten und den dritten Dienst. Und ja, dann sind immer zwei Ärzte anwesend. Das heißt jetzt nicht, dass die im Zweifel immer so direkt am Tisch stehen, aber ich sag mal spätestens eine Einleitung weiter. Das heißt immer in Rufweite. Das wird dann natürlich abgestuft, je nachdem, wie erfahren die Leute sind in den jeweiligen Dienstgruppen. Die Leine ein bisschen kürzer ist, die Leine ein bisschen länger. Und im Tagesgeschäft muss man sagen, Elfenbeinturm Uniklinik, ja, da steht immer ein Facharzt oder eine Fachärztin aufwärts neben mir.
Aber das ist doch, also entschuldige, jetzt als Nicht-Uniklinik, im Dienst auch? Also wenn du im Dienst, ich meine, eine Uniklinik ist groß und die Wege sind ja manchmal weiter, da ist auch immer ein Facharzt für jede RSI in der Nähe?
Also In der Nähe, ja. Vielleicht ist es auch manchmal so, wenn mein erster Dienst gerade im Schockraum gebunden ist, dann steht mein zweiter Dienst neben mir, der ja noch eine Erfahrung, also der quasi Altassistent ist. Aber ja, wir versuchen das umzusetzen und im Zweifel warten wir lieber 10 Minuten, dass einer frei ist, bevor wir weitermachen. Die 10 Minuten nehmen wir uns.
Okay. Also. Ja. Also ja. Beeindruckend.
So unterschiedlich also, ist das an unterschiedlichen Orten, würde ich sagen.
So unterschiedlich aber ist es an unterschiedlichen Orten, muss ich sagen, war zu meiner Uniklinikzeit auch nicht zwingend so.
Also man muss dazu sagen, unsere Uni ist auch relativ klein. Also ja, die Wege sind zwar lang, aber wir haben ein Zentral-OP. Die Sache ist natürlich die, wenn jetzt der zweite Dienst in die Außenstelle HNO muss und dort eine RSI machen muss, ja gut, dann ist es halt so, dann ist er dort alleine, das stimmt schon. Aber wenn wir im Haupthaus RSI machen und da irgendwie auch in der Angio oder so, versucht immer einer dazuzukommen, dass es 2 Leute sind.
Okay, aber ja. Also kann ich auch nur aus einem nicht-universitären Haus sagen und auch aus meiner Uni-Zeit, das ist sicherlich ein, zumindest zu meinen Zeiten nicht überall der Standard, dass da immer 2 Ärzte vor Ort sind. Ein zweiter in Rufweite, aber Rufweite ist halt auch ein Stockwerk drunter. Also, ja.
Ach so, und was ich sagen muss, der Beitrag ist ja quasi irgendwie 4 Tage alt oder so und es gibt schon 3 oder 4 Kommentare, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja. Ein Kommentar auch noch zum RSI-Beitrag. Da geht es aber weniger um die fachlichen Inhalte. Dabei wurde halt so ein bisschen suggeriert oder wir haben dabei vermeintlich suggeriert, dass die ATA-Ausbildung schlechter sein könnte als eine Pflegeausbildung mit Zusatzweiterbildung. Das wollten wir nie sagen. Dafür gibt es in beiden Bereichen viel zu viel große Unterschiede und wir arbeiten hauptsächlich mittlerweile im OP mit ATAs, muss man sagen, oder zumindest zu gut 50% bei mir in der Klinik und das hat gar keine Wertung von irgendwem von uns in unserer Wahrnehmung. Dafür wissen wir, glaube ich, alle viel zu gut, dass ich bin auch nur Rettungsassistent, weil es den Notfallsanitäter damals noch nicht gab, aber ich glaube auch da, das hat nichts mit der fachlichen Qualifikation zu tun.
Ja, ich würde dazu gerne noch kurz was sagen. Und zwar war mein Erleben in dem Moment, wo wir aufgenommen haben, so ein bisschen, dass dieser Kommentar auch komplett anders gemeint wurde. Und ich würde da kurz drauf eingehen. Und zwar würde ich sogar diesem Kommentar, so wie er, glaube ich, gemeint war, zustimmen. Und zwar, dass einfach die ATA-Ausbildung einen anderen Fokus hat als zum Beispiel eine Intensivpflegeausbildung. Da ist einfach, und genauso wie eben die ATAs im OP wirklich super ausgebildet sind für ihren Job und ich bei einer schwierigen Intubation sehr viel lieber einen erfahrenen ATA neben mir stehen habe, weil er einfach die Expertise und die Erfahrung hat für Intubationen, so haben halt eben zum Beispiel Intensivpflegekräfte einfach einen anderen Fokus und auch einen anderen Schwerpunkt an vielen Stellen und ihren Erfahrungsschatz und ihre Expertise halt in anderen Bereichen. Und ich glaube, so war das gemeint. Dass halt die einfach in ihren Bereichen jeweils die ExpertInnen sind. Und genauso, wie ich ja, glaube ich, auch irgendwie in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, dass die Intensivpflegekräfte einfach nicht so routiniert sind bei Narkoseeinleitungen, weil sie das halt nicht tagtäglich den ganzen lieben langen Tag machen.
Absolut.
Also lieber Tim, es tut mir leid, ich bin selber Gesundheits- und Krankenpfleger ohne Fachweiterbildung und ähnlich wie bei Torben, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ATA zu werden, wäre ich ATA geworden. Beim Cellsaver aufbauen ziehst du mir sicherlich die Hosen aus, das kannst du sicherlich viel, viel besser als viele Pflegekräfte bei uns und ich möchte in keiner Weise deine Arbeit oder die Arbeit der ATAs geringschätzen und ich möchte das, was Paula gesagt hat, einfach so sagen, die Ausbildung ist anders, sie ist technischer, es ist eine Assistentenausbildung, das andere ist eine Pflegeausbildung mit allen Vor- und Nachteilen, die jeweiligen beiden Berufsgruppen haben. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, am besten, wenn die Teams gut gemischt sind und man von allem was haben kann und von allem was lernen kann. Und wenn ich dir persönlich damit wehgetan habe, tut es mir sehr leid. Das war auf gar keinen Fall das, was ich erreichen wollte.
Gut.
Gut.
Kommen wir zu Vermischtes, oder?
Ja. Ich freue mich schon.
Wollen wir mit unserem Gast starten, Marc?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe wieder mal ein Buch geschrieben. Und das ist so geil.
Beste Einleitung.
Und es schließt quasi nahtlos an die 101 Anästhesieperlen, das heißt diesmal 101 Rettungsdienstperlen und ich habe wieder
jetzt,
viele...
Marc, jetzt sei mal ehrlich, du hast die parallel geschrieben, oder?
Also dann würde ich ja vorausnehmen, dass ich vielleicht auch noch ein weiteres Buch parallel... da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Okay.
Auf alle Fälle... Wie hat Obama hat mal gesagt, maybe, maybe not. It's classified. Auf alle Fälle habe ich wieder viele Menschen, die im Rettungsdienst tätig sind, Notärzte, Anästhesisten, Rettungssanitäter, Notfallsanitäterinnen, befragt nach ihren Sprüchen, die sie so kennen und habe danach geguckt, ob es dafür irgendwelche Evidenz gibt. Und ich habe euch heute mal 3 oder 4 mitgebracht, die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht. Den Spruch, den jeder kennt, heute ist Spenderwetter, dass es tatsächlich mehr Organspender gibt, wenn das Wetter schön ist im Frühling und mehr Motorradfahrer ihr Motorrad rausholen und länger nicht mehr gefahren sind. Das ist tatsächlich untersucht. Es gibt aber auch den Spruch, heute ist Schlaganfallwetter. Und das ist tatsächlich auch untersucht. Und es gibt... mehrere Studien, die zeigen können, dass das nicht das schöne Wetter ist, sondern der abrupte Temperaturabfall. Und wenn der Temperaturabfall größer als 3 Grad ist zum Vortag, steigt das Risiko, einen Schlaganfall zu kriegen, wenn man die Vorerkrankung dazu hat. Je nach Studie zwischen 11% und 30%.
Hä? Das ist ja krass.
Und das ist total krass. Und das wusste ich auch nicht, bevor ich eben danach gegraben habe. Und wenn es eine extreme Kälte- oder Hitzewelle ist, und zwar ist halt der Temperaturunterschied das Entscheidende, dann kann es auch zu einer erhöhten Mortalität führen davon. Das war einer davon. Ein anderer Spruch.
Krass. Übrigens würde ich gerne untersuchen, weil ich hatte einen Rettungsdienstkollegen in meiner Ausbildung, der nach der Uhrzeit immer gesagt hat, ist ja eine häufige Meldung, Herzinfarkt bzw. Brustschmerz. Und er hat immer auf die Uhr geguckt und hat gesagt, das ist ein Herzinfarkt, das ist keiner. Und
ist ja
der
geil.
Hat da überraschend häufig recht mit. Also jetzt nicht 100%, aber ich würde schon sagen 70 bis 80. Und das hätte ich auch gerne mal untersucht. Ich kenne keine Studie, die das untersucht, aber fände ich spannend.
Was mir dazu einfällt, das ist halt, wenn der Piepser zwischen 7 und 8 geht, das ist halt die Morgenleiche.
Ja, genau. Absolut.
Ja.
Ja.
Ja. Die Morgenleiche. Also ich muss sagen, das ist natürlich jetzt nicht Rettungsdienst, aber das ist auch der Reha-Alarm im Krankenhaus. Wenn morgens um 7 die Pflege ihre Morgenrunde macht und dann geht der Reha-Alarm, dann weißt du eigentlich schon, dass der jetzt gerade auf seiner Morgenrunde leider gefunden wurde.
Ja, absolut.
Ja. Apropos gefunden, Nummer 61, das andere war 42, weil 42 meine Lieblingszahl ist. 61, je schwerer der Patient, desto eher muss er transportiert werden und desto wahrscheinlicher passt die Trage nicht in den Aufzug.
Ja.
Und das kennt auch jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, aber gibt es dazu auch Evidenz? Und tatsächlich gibt es dazu Evidenz, nämlich je schwerer der Patient ist, desto häufiger muss er transportiert werden. Und eine Studie hat dann Cut-Off gefunden, weil die Frage, was heißt schwer? Und zwar hat sie gesagt, ab 136 Kilo ist es deutlich wahrscheinlicher, dass der Patient tatsächlich auch transportiert werden muss, wenn er einen Rettungsdienst ruft. Und mehr oder weniger überraschend ist auch die On-Scene-Time größer und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich ein echter ST-Hebungsinfarkt ist, wenn es Brustschmerzen sind, ist höher. Jetzt ist die Frage mit dem Aufzug. Wir wissen alle, Hochhäuser haben meistens Aufzüge. Wir wissen aber auch alle, dass da meistens keine Trage reinpasst, leider, und manchmal halt auch nicht der Stuhl. Es ist aber so, dass wenn tatsächlich reanimiert werden muss, dann haben die aufgrund des höheren Gewichts und je weiter oben sie sind, desto geringer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit.
Das glaube ich sofort. Ja.
Ich sage nur niederländische Treppen. Also wirklich, es gibt, wie soll ich sagen, geografische Häufungen von sehr schwer zugänglichen Obergeschossen in so Einfamilienhäusern. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man da mal irgendwie überlegen sollte, wie sicher das denn ist, als älterer Teil der Bevölkerung in solchen Häusern zu wohnen.
Ich bin so alt, dass ich auf Instagram Werbung für Treppenlifte bekomme.
Das Marc, tut mir leid, Marc.
Gibt es in deinem Buch auch die Regel, umso weiter der Patient oben ist, umso kränker ist er? Weil die kenne ich noch aus meiner Rettungsdienstzeit.
Ja, nee, also das würde sozusagen da drunter fallen, aber
ja.
Nee, die gibt es nicht extra. Okay. Was nehmen wir denn noch? An 59 fand ich auch noch. Also ich finde die natürlich alle irgendwo gut, aber die. Wenn der Landwirt den Rettungsdienst gerufen hat, geht es um Leben und Tod.
Oh ja, absolut.
Der ist
aus der Landrettung.
Und auch das ist untersucht. Und zwar ist es unabhängig davon, also weltweit unabhängig davon, wo ein Bauer arbeitet, ob das Australien, Idaho oder Itzehoe ist, da herrscht häufig das Mindset, der Hof geht vor.
Ja.
Und ich erinnere mich an einen Einsatz, wo der Landwirt nicht den Rettungsdienst gerufen hat, aber wir kamen halt mit der Feuerwehr, weil der Hof gebrannt hat, den er aber inzwischen selber gelöscht hatte und auch nur leichte, gerade 2 Verbrennungen an den Händen hatte und eine leichte Rauchvergiftung mit einem Methemoglobin von 12%, wo man sagen kann, okay, zwischen 10% und 20% kann man vielleicht sogar nochmal abwarten. Das kriegen ordentliche Raucher auch hin. Aber es gibt halt auch Patienten, die da schon Symptome haben. Aber er hat gesagt, nee, er würde wirklich gerne zu Hause bleiben, weil erstens, er hätte das Feuer ja schon gelöscht und so schlimm sei es ja nun wirklich nicht.
Absolut. Also.
Ja.
Ja.
Kann man nichts mehr ergänzen. Also, das ist schon sehr zutreffend.
Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, wenn ein Landwirt zu Fuß in die Notaufnahme kommt, dass er deutlich schwerer verletzt ist als viele Leute, die vorher mit einem Rettungsdienst gekommen sind.
Ich muss das mal raussuchen. Es gibt einen, ich glaube, australischen Bauern, dem der Mähdrescher den Arm abgerissen hat.
Okay.
Und der ins Krankenhaus gefahren ist.
Selber?
Ja. Mit dem Arm. Selber. Also das ist
ja
genau holy, das. Holy. Also, ja. Ja, was hätte ich machen sollen?
Muss jetzt ja auch keiner für mich arbeiten, ne?
Na gut, obwohl man bei Australien vielleicht auch sagen muss, je nachdem, wo das passiert, ist er ja vielleicht sogar tatsächlich schneller, wenn er selber fährt, als oder sich fahren lässt mit einem PKW, als wenn er auf die Rettung wartet.
Ja. Ich suche das raus, dann können wir das in die Shownotes tun.
Aber der hat bestimmt ein Automatikauto gehabt, der konnte bestimmt selber fahren.
Ich möchte mir das nicht vorstellen.
Gut.
Wenn man einfach drüber googelt, da gibt es mehrere, die das gemacht haben. Warum auch immer.
Bestimmt.
Also einen habe ich noch.
Ja.
Und dann sind es halt noch 96 andere. Aber der eine ist Retten fettet. Den haben wahrscheinlich auch schon viele schon mal gehört. Und da gibt es total unterschiedliche Ansätze dazu. Also das ist definitiv so. Es ist so, dass Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, einen höheren BMI haben und gleichzeitig auch einen höheren Bauchumfang. Also es ist nicht nur reine Muskeln. Und im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und du lachst, wenn jemand sagt, so, ja, mein BMI ist hoch, aber es sind ja alles Muskeln. So.
Und
ja,
schwere Knochen, Marc, schwere Knochen.
Und ich gehöre da natürlich auch dazu, muss man fairerweise sagen. Und das nimmt aber auch vor allen Dingen zu im Laufe, je länger man im Rettungsdienst arbeitet. Also es gibt Studien, die geguckt haben, wie ist es bei Eintritt in den Rettungsdienst und dann nach 5 Jahren und nach 10 Jahren. Und das steigt eben schneller und mehr an als in der Durchschnittsbevölkerung. Und die Ursachen dafür sind vielfältig, aber auch untersucht. Da gibt es halt soziale Ursachen, dass es halt schwierig ist, wenn man Schichtdienst arbeitet, regelmäßig Sport zu machen, wenn es zum Beispiel um Mannschaftssport geht oder so. Man kann einfach nicht sagen, okay, ich habe Schichtdienst, aber ich gehe trotzdem 2 bis 3 Mal die Woche regelmäßig um, ja, zum Sport. Ist dann halt schwierig, wenn es eine Mannschaftssport ist. Mhm. Individualsport ist unterschiedlich. Die Feuerwehrler, die ihren Fitnessraum auf der Wache haben, das ist natürlich auch nochmal was anderes.
Aber da passe ich genau rein. Ich habe Basketball gespielt, wirklich einen Großteil meiner Schulzeit. Und auch, ich würde sagen, jetzt für Jugendsport gar nicht so niedrig. Und mit meinem Zivi im Rettungsdienst konnte ich nicht mehr regelmäßig zum Training. Der Coach hat gesagt, naja, also wenn du nicht mehr regelmäßig im Training bist, kann ich dich nicht in der Starting Five aufstellen. Da war mein Ego vielleicht ein bisschen verletzt, wenn ich ehrlich bin. Dann bin ich auf Individualsport umgestiegen. Also.
Ja. Und dann machst du das halt. Machst du das auf dem Heimweg? Machst du das danach? Das ist halt schwieriger einfach.
Ja.
Und dann kommen andere Sachen dazu. Und zwar eine erhöhte Kalorienaufnahme. Also es wird selten besonders, wie soll ich jetzt mal sagen, kalorienarm und gesund gegessen im Rettungsdienst, sondern häufig das, was schnell geht und was auch einen erhöhten Fett- oder Zuckergehalt hat. Und also auch das ist sozusagen untersucht. Und dann kommt noch dazu, dass es so erhöhten Heißhunger gibt. Erstens mitten in der Nacht und zweitens nach im Nachtdienst. Das kennt vielleicht auch jeder, dass man nach dem Nachtdienst mehr Hunger auf Fettiges, Süßes und Salziges hat.
Das wie nach dem Feiern.
Ja, genau. Und, zusätzlich dazu ist auch noch der Ghrelinspiegel, das ist unser Sättigungshormon, durcheinander gebracht, sodass wir also noch ein reduziertes Sättigungsgefühl haben. Also es gibt unterschiedlichste Faktoren, die genau das begründen, was man dann halt leider auch messen kann.
Ja, glaube ich sofort. Aber ich kann euch sagen, und das merke ich ja auch in meiner jetzt doch langen Schichtdienstkarriere, die ich habe. Ich meine, immerhin seitdem ich 19 bin, jetzt bin ich 41, also mache das schon auch schon ein paar Jahre im Schichtdienst. Sport ist trotzdem super Ausgleich, auch wenn die Überwindung manchmal hoch ist. Also regelmäßig meine ich auch mehrmals die Woche. Regelmäßig kann ja viel ausgelegt werden.
Immer am 1.1.
Ja, Weihnachten ist auch regelmäßig.
Genau. Regelmäßig sich körperlich zu verausgaben, führt dazu auch, also aus meiner Sicht, dass man das besser wegsteckt und dass man auch einfach zufriedener in den Situationen ist, mal abgesehen vom individuellen Körpergefühl.
Ja. Das kann ich zu 100% unterstreichen. Ich bin halt auch auf Individualsport umgestiegen. Und wenn ich den nicht mache, dann bin ich noch unerträglicher, als wenn ich nichts gegessen habe.
Ja, absolut.
Ja, muss sagen, deswegen war ich vor der Aufnahme jetzt gerade beim Sport, damit ihr an meinem sehr klassischen Montag jetzt nicht mit einer schlecht gelaunten Paula hier aufnehmen müsst.
Absolut. Und auch Sport, gerade wenn man es regelmäßig macht und wenn man sein Belohnungssystem darauf trainiert, führt ja zu Dopaminausschüttung. Man muss, man muss sich halt nur so ein bisschen drauf trainieren, dass es auch Dopamin freisetzt.
Ja, genau. Obwohl ich schon auch verstehen kann, dass das nicht einfach ist. Und ich sehe aber bei diesem Spruch noch eine andere Wahrheit dran, weil wir haben jetzt ganz viel über die individuellen Aspekte geredet, aber ich finde, dass der Arbeitgeber da auch irgendwie sich engagieren sollte, um dem entgegenzuwirken, weil das Problem einfach ist, wenn ich zu einer Reha in 5. Stock hochlaufe und ich das Gefühl habe, der Kollege oder die Kollegin braucht oben eigentlich auch ein Sauerstoffzelt oder ist kurz vorm Kollabieren, dann ist das mit dem Arbeiten halt dann auch schwierig. Und deswegen sehe ich die Arbeitgeber da schon auch irgendwo in der Pflicht, ehrlich gesagt, da Anreize zu schaffen und eben einen Sportraum zur Verfügung zu stellen, wo man vielleicht im 24-Stunden-Dienst, wenn es ruhig ist, dann halt vor Ort mal Sport machen kann.
Ja, ja.
Ich habe mal in einem Krankenhaus gearbeitet, da haben Orthopäden in ihrem Dienstzimmer eine Klimmzugstange installieren lassen von der Haustechnik.
Das ist geil.
Die dann bei der ersten Gegehung durch die Hygiene wieder entfernt werden musste.
Okay. Ich hoffe, niemand hört von unserer Hygiene hört diesen Podcast, aber ich habe ein Projektbüro, in der eine Klimmzugstange ist. Einfach nur, weil ich, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze, mich gerne zwischendurch irgendwie bewege. Vielleicht sollte ich das Polster abmachen, falls mal eine Begehung da ist.
Ja, und nach jeder Nutzung desinfizieren bitte, Torben. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten.
Dominik, du hattest noch was für Vermischtes, oder?
Genau, beziehungsweise es wurde mir zugeworfen, das ist das Curriculum der Bundesärztekammer für Notärzte und Notärztinnen in der Luftrettung. Und das ist jetzt im Oktober veröffentlicht worden. Und ja, so ein bisschen Kontext, also das ist die Bundesärztekammer, die haben es ein bisschen anders beschrieben, aber im Prinzip sagen die Hubschrauber-Notärztinnen sind top of the pops in der Notfallmedizin. Das sind die Besten, die Tollsten, die Schönsten. Und deswegen brauchen die ein eigenes Curriculum. Betonen aber nochmal, dass dieses Curriculum eben nicht die Einarbeitung vor Ort ersetzt. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sich dieses Curriculum in zwei Teile teilt. Eine ist so ein bisschen die Voraussetzung, die man quasi mitbringen muss, um an diesem Curriculum teilnehmen zu können. Und der Teil 2 ist dann so ein bisschen die Fortbildung an sich. Und tatsächlich gehen die auch noch so ein bisschen auf die Qualifikation der Lehrenden ein. Genau, was braucht man also, um an diesem Curriculum teilnehmen zu können? Man muss Facharzt oder Fachärztin in der unmittelbaren PatientInnenversorgung sein. Man muss die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin besitzen. Kleiner Sidekick von mir, da habe ich mich gefragt, wie ist es denn jetzt mit Fachkunde-Rettungsdienst? Dürfen die dann nicht mehr fliegen? Haben sie so nicht erwähnt. Man sollte 12 Monate Intensivmedizin gemacht haben und man soll 2 Jahre regelmäßige andauernde Tätigkeit als Notarzt oder Notärztin nach Erwerb der Zusatzweiterbildung nachweisen können. Man sollte mindestens 500 eigenständig absolvierte Einsätze nachweisen können, ebenfalls nach der Zusatzweiterbildung, also die Einsätze unter Aufsicht zählen da nicht. Man sollte Erfahrung im Umgang mit pädiatrischen PatientInnen haben. Das wird aber auch nicht weiter ausgeführt, was genau das zu sein hat. Und man sollte Erfahrungen mit Intubation oder Atemwegsmanagement haben. Und auch da gibt es keine belastbaren Zahlen irgendwie mit, ihr braucht 100 Intubationen im Jahr oder so. Außerdem sollte man Kenntnisse besitzen in Versorgung schwerstverletzter PatientInnen. Also auf Deutsch, man sollte einen Traumakurs gemacht haben. Man sollte Kindernotfallversorgung und Reanimationskenntnisse besitzen, also quasi einen Kinderreanimationskurs oder ähnliches besuchen. Man sollte erweiterte Reanimationsnamen beherrschen, also zum Beispiel sowas wie einen ACLS-Kurs oder gibt bestimmt auch noch andere Firmen, die das total super und toll machen. Und einen Intensivtransportkurs sollte man absolviert haben. Weiter geht es noch mit Führungserfahrungen bezüglich Menschen oder in Organisationsstrukturen. Die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin oder der leitende Notarzt sind empfohlen, sind aber keine Pflicht. Und das ist meine Lieblingsvoraussetzung, Fort- und Weiterbildung wird empfohlen, ist aber auch keine Pflicht, um Hubschrauber-Notarzt oder Notärztin zu sein. So, wenn man diese Voraussetzungen dann alle erfüllt, dann darf man am Curriculum teilnehmen. Und das ist in 2 beziehungsweise, wenn man so will, 3 Module geteilt. Das erste Modul ist ein theoretisches Modul. Es sind 10 Unterrichtseinheiten. Davon müssen mindestens 6 in Präsenz und maximal 4 in, ich sage jetzt mal, asynchron, also sei es Blended Learning, E-Learning, wie auch immer, absolviert werden. Und da geht es um die Grundlagen der Luftrettung, so ein bisschen organisatorische Besonderheiten, rechtliche Besonderheiten, medizinische Besonderheiten. Was ist eben auf dem Hubschrauber anders als bodengebunden? Dann gibt es noch 10 Unterrichtseinheiten, 45 Minuten. Kann sich ja jeder selber ausrechnen, wie lange das ist. Dann gibt es noch ein zweites Modul, das ist das Praxismodul. Das sind 5 Unterrichtseinheiten, die müssen in Präsenz absolviert werden. Das ist also Anwendung und Training realistischer Szenarien in der Luftrettung. Also 5 Unterrichtseinheiten, 45 Minuten. Und dann gibt es noch eine Prüfung. Das ist eine Unterrichtseinheit, die soll auch in Präsenz abgelegt werden. Und das Ganze ist als Kolloquium, also sprich wissenschaftliches Fachgespräch oder Diskussionen geplant. So, und dann äußern sich noch so ein bisschen, wie diese Kurse ablaufen sollen. Da soll es maximal 24 Teilnehmende geben. Im Praxisteil sollen maximal 8 Teilnehmende idealerweise in einer Hubschrauberumgebung lernen. Und die ReferentInnen sollen, sofern sie Themen aus der Luftrettung lernen, die letzte Erfahrung von maximal 5 Jahren gemacht haben. Genau. Meine Meinung habe ich schon so ein bisschen durchblicken lassen. Nun muss ich ehrlich gestehen, ich habe noch keine Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, deswegen halte ich mich ab der Stelle mal so ein bisschen zurück und bin mal gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt.
Also mein erster Impuls, erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung, Dominik. Wir haben das ja schon so ein bisschen diskutiert und der erste Impuls ist nicht irgendwie wertend, sondern warum nur für die Luftrettung? Also mein erster Impuls ist, wenn wir sowas aufschreiben, warum unterscheiden wir da Luft- und Bodenrettung? Das war das, was ich als erstes gedacht habe, weil die Krankheitsschwere natürlich, vielleicht haben wir in der Luftrettung eine etwas stärkere Häufung, aber am Ende kann jeder bodengebundene Notarzt auf genauso kranke
Kindertrauma fahren.
Genau. Ja. Und gerade nachts und bei schlechtem Wetter ist der bodengebundene Notarzt ja trotzdem alleine. Und nur in ganz, ganz ausgewählten städtischen Gebieten gibt es irgendwas wie einen Oberarzt NEF, LNA NEF oder so. Das gibt es ja wirklich nur, ja, Köln, Berlin, ich weiß gar nicht, München.
Großstädte, ja.
Ja, also aber auch nicht mal Großstädte, sondern Millionenstädte. Also deutsche Millionenstädte. Sonst ist das wirklich extrem selten. Und deswegen, ich finde ja hohe Standards setzen erstmal gut. Aber ja.
Und?
Ich finde schade, dass man nicht in dem Zuge gleich das Ganze auch für die Bodenrettung. Also ich hätte es viel runder gefunden, wenn man gesagt hätte, wir veröffentlichen das Ganze für die Bodenrettung, vielleicht ja auch ein bisschen abgestuft. Das kann man ja sogar, wenn man sagt, man braucht mehr Personal für die bodengebundene Rettung. Aber dass man das in den Kontext setzt, weil so ist das kontextfrei, was da für die Luftrettung formuliert wird.
Und ich finde alles gut, was da drin steht. Ja, also das ist nichts, wo ich sagen würde, das braucht es nicht. Es ist ein bisschen weniger, als ein Berliner Notarzt braucht.
Genau.
Also so von der Voraussetzung, was die Berliner Feuerwehr für die Notärzte fordert. Mhm. Und ja, das wäre schön, wenn das jeder bodengebundene hätte.
Genau. Und Berliner Notarzt.
Und wenn es auch irgendwo drin steht.
Da weiß ich, der muss Kindernarkose nachweisen, egal ob er Internist ist, Unfallchirurg. Da ist es deutlich konkreter formuliert. Und das Zweite, was ich gut fand, weil man es aus manchen anderen Konzepten anders findet, dass keine konkreten Kurskonzepte gefordert werden. Also es wurde nicht, weil ich was gegen diese Kurskonzepte habe. Ich habe die meisten Buchstabenkurse davon selbst absolviert und finde die meisten davon auch wirklich gut. Aber ich finde es schwierig, da Gelddruckmaschinen aufzumachen. Und immer dann, wenn ein gewisser Kurs explizit gefordert wird, hat diese Organisation halt leider das
Monopol.
Recht zum Gelddrucken und ein Monopol. Und da die Kurse etwas zu verklausulieren, finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Das sind meine Gedanken.
Ja, finde ich auch gut. Weil ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unsinnig, je nachdem, wenn man den vergleichbaren Kurs eines anderen Kursformats dann halt schon gemacht hat und dann aber für diese Qualifikation halt quasi denselben Kurs noch einmal machen muss. Und die sind ja jetzt auch nicht gerade umsonst, diese Kurse, muss man sagen, fairerweise. Ne? Und die werden nicht überall übernommen.
Ja, jetzt nochmal anders. Meine Frau als Unfallchirurgin muss für das Traumazentrum ATLS nachweisen. ATLS ist ein konkretes Kurskonzept, wo der Einzelkurs weit über 1.000 Euro kostet. Wird von der Klinik übernommen, weil Traumazentrum, aber es ist trotzdem, es gibt bestimmt auch andere Traumakurskonzepte, die näher an der deutschen Schockraumrealität dran sind, als ich bin.
Es gibt inzwischen den European Traumakurs. Und ich glaube, der ist von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie auch inzwischen anerkannt.
Okay, da will ich nicht.
Also das ist ganz neu, das ist dieses Jahr.
Okay, ja.
Aber es waren 15 Jahre, mussten wir ATLS machen, weil...
Genau. Ich wollte gerade sagen, der ETC ist nicht so neu.
Und den ATLS-Kurs, ich mache ihn, weil ich ihn nicht bezahlt kriege, halt jedes Jahr alle 3 Jahre den Refresher mit. Und sitze mit ihr vor dem Rechner und es ist ja immer das Konzept, ich bin ein Arzt alleine im Schockraum, was für Kanada und entlegene Teile der USA ja und auch Australien manchmal so ist, was ja nicht die deutsche Schockraumrealität ist, muss man ehrlich sagen.
Nee,
deswegen
zum Glück.
Ein gutes Kurskonzept, zum Glück, aber gutes Kurskonzept, aber an unserer Realität halt manchmal auch vorbei. Und die Peritoneal-Lavage, die jetzt nicht mehr drin war im aktuellen Update, gebe ich zu, aber die habe ich auch da noch mitgelernt, weil halt gesagt wurde, CT ist halt nicht überall erforderlich. Und ich dachte, okay, bei uns schon.
Ja.
Was ich beim Lesen als spannend empfunden habe, dass, wenn wir jetzt sagen, wir machen das Konzept speziell für die Luftrettung, da hat Torben ja sicherlich Punkte aufgeworfen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die haben das halt begründet mit, da hat man höhere Wahrscheinlichkeiten, auf kränkere Patientinnen zu treffen, wie auch immer. Dann habe ich als wenig Erfahrener beim Lesen halt schon irgendwie das Gefühl gehabt, und das ist jetzt irgendwie die krasse Qualifikation, die dich dann dafür, also wenn wir schon sagen, und so steht es ja in dem Konzept drin, jeder, der das gelesen hat, hat sich ja selber einen Eindruck machen können, da werden die Hubschrauber-Notärzte schon ziemlich in, oder Notärztinnen ziemlich in den Himmel gehoben. Und dann fand ich diese Anforderung irgendwie nicht so krass. Also die Voraussetzungen sind das eine, aber dann dieses Curriculum mit 15 Stunden und da lerne ich das Besondere, Tolle der Luftrettung, weiß ich nicht. Aber hat sich komisch angefühlt.
Aber da hatten wir ja zu unserer ganz Anfangszeit auch mal mit Britta ein Interview über, ich glaube, das ist ein Bild, was wir haben, was man einfach revidieren muss. Also, oder was einfach Hubschrauber-Notärztinnen sind deutschlandweit nicht so viel, also das sollen schon erfahrene Notärztinnen sein, aber das kommt sehr auf Stadt- und Landrettung an, das kommt sehr auf das Hubschrauber-Einsatzgebiet an, das darf man nicht voraussetzen. Das ist, glaube ich, ein Bild, was wir rauskriegen müssen aus dem Kopf. Das ist ein anderes Transportmittel und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da vielleicht ein erfahrener Notarzt drauf sitzt, aber das ist nicht, je nach Gebiet, nicht immer so.
Ich würde gerne noch was zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast, Torben, und zwar, dass in einer abgespeckten Version auch für die, oder auch in derselben Version von mir aus, für die bodengebundenen Notärzte gut wäre. Und was ich daran besonders gut finde an diesem Vorschlag, ist, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, bundeseinheitlich ist. Und was mir immer sauer aufstößt, ist, dass ja, Marc, du hast vorhin gesagt, der Berliner Notarzt, die fordern ja sehr, sehr viel. Kann man natürlich darüber diskutieren, ist das jetzt notwendig, ist das nicht notwendig. Aber ich habe in Berlin meinen Notarztkurs gemacht und habe zu dem Zeitpunkt ja aber in NRW gearbeitet. Und mir ist dann einfach diese große Diskrepanz aufgefallen zwischen diesen beiden Bundesländern und den Dingen, die man als mit derselben Zusatzbezeichnung, mit der man ja dann am Ende rausgeht, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, um diese zu erwerben. Und das
Freuden des Föderalismus.
Ja, total. Und ich muss sagen, das finde ich total cool, dass das halt eben einheitlich ist. Und ich würde das sehr begrüßen, wenn das auch insgesamt dann halt eben einheitlich wäre, auch für die bodengebundenen Notärzte, wenn wir das mal hinkriegen würden.
Ja, und für die bodengebundenen auch gerne ein bisschen höher, als sie jetzt sind. Weil die Hürden sind in den vielen Gebieten aus meiner Sicht zu überschaubar. Aber ja, gut. Noch was zu Vermischtes? Ich glaube, das war's. Paula, bist du gefreezed?
Ich glaube, das Paula ist
gefreezed. Sagen Sie nichts, wenn Sie gefreezed sind.
Wollen wir für Vermischtes ein Codewort machen? Ich bin für Eisdiele, weil Paula gefreezed ist.
Also, das Codewort für Vermischtes ist Eisdiele, weil Paula gefreezed ist und jetzt auch raus ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Journal Club. Und da würde ich, wenn Paula gerade raus ist, Dominik bitten anzufangen.